Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wer in Japan um die 30 ist, gehört zur verlorenen Generation, vergleichbar mit der Generation 1000 Euro in Europa. Junge, gut ausgebildete Menschen, die sich von Temporärjob zu Temporärjob angeln, mit unsicheren Perspektiven und viel zu wenig Geld, um eine Familie zu gründen. Die japanische Gesellschaft bricht auseinander. Hören wir die Reportage von Judith Brandner.
In ihrem Elternhaus im Zentrum von Kyoto hat Mihoko Ito drei langjährige Freundinnen eingeladen: Rie, Sakuko und Nana. Nana, die Jüngste, hat ihr Baby mitgebracht, Sakuko, die Mittlere, ihren Ehemann. Die drei jungen Frauen sind Schwestern mit sehr unterschiedlicher Lebensweise. Doch eines haben alle gemeinsam: Sie sind zwischen 30 und 35 Jahre alt und gehören damit zu jener Generation, die in Japan als die Lost Generation bezeichnet wird, als die verlorene Generation. Die 30- bis 35-Jährigen sind die Babyboom-Generation der frühen 70er Jahre und damit die größte Bevölkerungsgruppe im arbeits- und gebärfähigen Alter. Sie sind die Stütze des Landes. Auf ihnen lastet die Bürde von Pensionszahlungen und Altenpflege. Gleichzeitig sind sie es, die am stärksten von den geänderten Bedingungen in der japanischen Arbeitswelt betroffen sind. Denn der Zeitpunkt ihrer Jobsuche nach Absolvierung von Pflicht oder Hochschule fiel in die sogenannte Eiszeit auf dem japanischen Arbeitsmarkt. So wird das Jahrzehnt zwischen 1994 und 2004 bezeichnet. Die jungen Menschen waren die ersten, denen statt fixer Beschäftigungsverhältnisse nur mehr Zeit- oder Vertragsarbeit, Teilzeit- oder unsichere Arbeitsverhältnisse angeboten wurden. Gastgeberin Mihoko ist Mitte 30. Die promovierte Erziehungswissenschaftlerin lehrt seit ein paar Jahren an einer privaten Frauenuniversität in Kobe.
Lost Generation war
die verlorene Generation, könnte man so erklären. 1991, als der Höhenflug der japanischen Wirtschaft zum Erliegen kam, wurde mit einem Schlag das System fixer Dienstverhältnisse beendet. Anstelle fester Anstellungen bekamen die Leute nur mehr Jobs als Leiharbeiter oder ähnliches. Diejenigen, die in diesen Jahren die Universität oder Mittelschule absolviert haben, gehören zu dieser verlorenen Generation. Wir hier gehören alle dazu. Irgendwie, ich betone irgendwie, haben wir alle mittlerweile einen Job gefunden. Aber ich habe zum Beispiel eine wirklich gute Universität absolviert und fand trotzdem lange Zeit keinen Job. Meine Freundin Rie hier zum Beispiel hat nie eine feste Anstellung gefunden, sondern immer nur Vertragsarbeit. Nicht wahr, Rie? So war es doch, als du bei Japan Airlines gearbeitet hast.
Ja, während meiner Zeit bei Japan Airlines war ich 5 Jahre lang Vertragsangestellte. Das System war dort so: Alle 5 Jahre wurden neue Leute beschäftigt, junge Leute, denen sie nicht so viel zahlen mussten. Nach den 5 Jahren musste auch ich mir etwas Neues suchen. Ich habe mich bei einer Leiharbeitsfirma gemeldet und wurde Leiharbeiterin. Jetzt habe ich sozusagen die Seiten gewechselt und schicke den diversen Firmen Personal.
Früher ruhte die japanische Gesellschaft im Wesentlichen auf 3 Säulen: Familie, Schule, Firma. Die Firma übernahm die Funktion des Sozialsystems. Die Frau versorgte die Familie, die jungen Leute gingen zur Schule und auf die Universität und sicherten sich bei guten Erfolgen einen guten Job. Das ist seit Beginn der 90er Jahre vorbei. Japan, das sich immer als harmonische Mittelstandsgesellschaft gesehen hat, zeigt seit nunmehr 20 Jahren vor, wohin der neoliberale Weg führt. Bereits ein Drittel aller Beschäftigten ist in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Und das wiederum ist in allen westlichen Industrienationen nichts Unbekanntes mehr. In Japan allerdings ist das staatliche soziale Sicherheitsnetz nur schwach ausgeprägt und kann die Lücke nicht schließen, die die geänderte Firmenkultur hinterlassen hat. Die soziale Kluft wird größer. Die Jungen leben als Leiharbeiter, handeln sich von Stundenjob zu Stundenjob oder haben überhaupt keine Arbeit. Wen wundert es, dass immer weniger junge Menschen eine eigene Existenz aufbauen, eine eigene Familie gründen können und immer länger im Elternhaus bleiben. 80% aller unverheirateten jungen Leute in ihren 20ern und 30ern leben bei ihren Eltern, konstatiert die Soziologin Sawako Shirahase von der Universität Tokio. Und das sind vor allem diejenigen, denen es finanziell nicht besonders gut geht.
You know, whether they want to leave their parental home.
Wir wissen jedoch nicht, was Ursache und was Wirkung ist. Wollen die jungen Leute weiterhin bei ihren Eltern wohnen oder tun sie es aufgrund der wirtschaftlichen Situation? Was wir wissen ist, dass junge Leute in der Regel erst dann ihr Elternhaus verlassen, wenn sie heiraten. Dieser Zeitpunkt verzögert sich. Junge Leute bleiben immer länger zu Hause. Einer der Gründe dafür ist vielleicht, dass sie es sich nicht leisten können, eine eigene Familie zu haben.
Das Phänomen junger Erwachsener, die überlange Zeit im Elternhaus bleiben, interessiert die Forschung vor allem vor dem Hintergrund der sinkenden Geburtenrate und der Entvölkerung. Denn bis 2055 wird Japans Einwohnerzahl von derzeit rund 128 auf 89 Millionen Menschen geschrumpft sein, so die Prognosen. Das DIJ, das Deutsche Institut für Japanstudien in Tokio, führt zur demografischen Entwicklung umfassende Studien durch. Heute wisse man, dass die Nesthocker nicht aus Egoismus zu Hause wohnen bleiben, sagt DIJ-Leiter Florian Kulmers.
Vor einigen Jahren wurde diese Gruppe auf eine Weise attackiert sozusagen und der schwarze Peter für die niedrige Geburtenrate wurde dieser Gruppe zugeschoben. Man fand auch einen sehr abfälligen Begriff für sie und nannte sie parasitäre Singles. Und damit verband man die Vorstellung, die verdienen Geld, zahlen keine Miete und haben also extrem hohes verfügbares Einkommen, was sie für Luxus ausgeben und keine soziale Verantwortung übernehmen, dadurch, dass sie keine Familie gründen. Inzwischen hat man sich die Verhältnisse etwas genauer angesehen und festgestellt, so einfach ist es nicht.
Mehr als 20% der 35-Jährigen sind nicht verheiratet. Und das ist in Japan mit Kinderlosigkeit gleichzusetzen. Denn außereheliche Kinder gelten nach wie vor als gesellschaftliches Tabu. Angesichts der demografischen Entwicklung Japans wären die Babyboomer eigentlich die Hoffnung des Landes. Doch bei ihnen liegt die Geburtenrate mit nur 0,86 weit unter dem sehr niedrigen japanischen Durchschnitt und weit unter dem Durchschnitt westlicher Industrieländer. Auch hier erweist sich Japan als Negativvorreiter. In der Schweiz beispielsweise liegt die Geburtenrate bei 1,5 Kindern pro Frau.
Ich möchte schon noch einmal heiraten und hätte gerne Kinder, aber in der derzeitigen Situation ist das sehr schwierig.
Sagt die 35-jährige Rie, die älteste der drei Schwestern aus Kyoto. Sie ist geschieden und lebt alleine in Osaka. Zum Glück, meint sie, habe sie keine Kinder. Alleinerzieherinnen in Japan finden sich am unteren Ende der sozialen Hierarchie. Auch Takashi, der Ehemann der mittleren Schwester Sakuko, ist in seiner Situation froh, keine weiteren familiären Verpflichtungen zu haben. Der 32-Jährige arbeitet bei einer Halbleiterfirma in Kyoto und bekommt die angespannte ökonomische Situation zu spüren.
Wir haben Kurzarbeit. Unsere Arbeitszeit wurde auf 4 Tage reduziert und die Löhne wurden gekürzt. Es gibt eine staatliche Beihilfe, daher ist die Lohnkürzung nicht ganz in dem Ausmaß, wie die Arbeitszeit reduziert worden ist. Aber ich bekomme etwa 5% weniger. Und wir dürfen keine Überstunden mehr machen. Bei mir wirkt sich der Druck nicht so stark aus, weil auch meine Frau arbeitet und wir keine Kinder haben.
Nana, die jüngste der drei Schwestern aus Kyoto, ist die einzige der 4 jungen Frauen, die Familie und Beruf hat. Es ist ein schwieriger Spagat, den sie zu machen versucht. Zum Treffen in Kyoto hat sie ihren kleinen Sohn Asuki mitgebracht, der sich immer wieder lautstark zu Wort meldet. Nana lebt in Yokohama und arbeitet in der Zentrale von Coca-Cola Japan, wo sie sich mit Gewinnprognosen beschäftigt. Arbeit, Familie und Kind zu vereinbaren sei nicht leicht, aber schön, sagt Nana. Es erfordert präzise Organisation. Ihr dicht gedrängter Tagesablauf lässt die Atemlosigkeit spüren.
Morgens um 5:30 weckt mich Asuki, dann spiele ich ein wenig mit ihm. Um 7:30 verlassen wir dann alle drei das Haus. Vor 8 bringe ich Asuki in die Kinderkrippe. Danach fahre ich in die Arbeit und vor 9 beginne ich zu arbeiten. Um 4 verlasse ich die Firma, damit ich Asuki um 5 von der Krippe abholen kann. Dann gehen wir nach Hause und meist essen wir beide dann gegen 7 unser Abendessen. Ich bade ihn, spiele mit ihm und lege ihn dann meist so um 9:30 nieder. Danach kommt dann mein Mann nach Hause und ich mache ihm das Abendessen. Dann machen wir so dies und das, bereiten uns auf den nächsten Tag vor und um Mitternacht gehen wir meist schlafen.
Work-Life-Balance ist mittlerweile auch in Japan zum Schlagwort geworden, gern gebraucht von Politikern, die der demografischen Entwicklung hilflos gegenzusteuern versuchen. Bis auf einige Prestigeprojekte habe sich nicht allzu viel verändert, meint die Soziologin und Japanologin Barbara Holtus.
Also mittlerweile sieht es so aus, dass Firmen über 300 Mitarbeitern, und davon sind ja nicht so viele, also die meisten Unternehmen in Japan sind klein- und mittelständische Unternehmen. So viele große Unternehmen gibt es nicht, dass die ab 300 Mitarbeiter schon sich etwas einfallen lassen, wie man die Work-Life-Balance der Mitarbeiter verbessern kann. Das kann sein zum Beispiel In-House-Kindertagesstätten, flexibler Arbeitszeiten. Also die Ideen sind schon gut. Und es gibt so ein paar Unternehmen, also wie Shiseido, die japanische große Kosmetikunternehmen, die da Vorreiter sind. Und da läuft es sicherlich auch hervorragend, aber das sind halt leider noch die Ausnahmen. Also es gibt eine Liste, die Firmen, die sich da also gerade besonders hervortun. Es gibt so eine Positivliste, die werden dann ja auch veröffentlicht. Also dass man dann vielleicht sagen kann als Frau, oh ja, dann die macht viel mit Work-Life-Balance, da kann ich mich ja dann bewerben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man da dann eine Stelle kriegt, ist zu gering. Und das Gros der Firmen macht das eben nicht. Und es wird auch nicht bestraft, wenn die Firmen es nicht machen.
In der Diskussion wird auch immer wieder die Forderung nach familienfreundlicheren Arbeitszeiten laut. Barbara Holtus hat herausgefunden, dass 99,6% der Väter Überstunden machen müssen. 30% davon täglich 1 bis 4 Stunden.
Und die meisten arbeiten 8 bis 10 Stunden sowieso schon. Und dann kommen noch innerhalb des Tokio oder Stadtgebietes mindestens noch 1 Stunde One-Way, also 2 Stunden pro Tag noch an Fahrzeiten dazu. Also es ist, das wäre sehr wichtig, die Arbeitszeiten zu verkürzen.
Der Working Mother Nana, die bei Coca-Cola in Yokohama arbeitet, bleiben derzeit nur mehr 5-6 Stunden Schlaf. Es gehe schon irgendwie, sagt sie. Zum Glück helfe ihr Mann im Haushalt mit, sie hätten Arbeitsteilung vereinbart, er erledige die Wäsche oder den Abwasch oder beaufsichtige Asuki, wenn sie dazu keine Zeit habe. Ansonsten gebe es keine Hilfen. Die Eltern beider sind zu weit weg. Erziehungsurlaub oder Karenz sieht die japanische Gesetzgebung nur für 1 Jahr vor. Nana hat sich einem Netzwerk berufstätiger Mütter angeschlossen, die es geschafft haben, in ihrer Firma ein System zu installieren, das den Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern soll. Die Bedingungen sind zwar besser als in so manch anderer Firma, doch für das Frauennetzwerk bleibt noch einiges zu tun.
Etwas mehr als 1 Monat vor und nach der Geburt gibt es den gesetzlichen Mutterschutz. Als Erziehungsurlaub sind in meiner Firma bis maximal 1,5 Jahre vorgesehen. Ich denke, das ist der Standard. Danach muss man auf jeden Fall wieder zu arbeiten beginnen. Es gibt jedoch auch wirklich gute Firmen, wie zum Beispiel Toshiba oder andere, wo man bis zu 3 Jahre Erziehungsurlaub nehmen kann, bis das Kind 3 Jahre alt ist. Derzeit bekomme ich mein Gehalt zu 100%. Wenn mein Kind 4 Jahre alt ist und ich weiterhin um 16 Uhr heimgehen möchte, dann wird mein Gehalt auf 80% reduziert. Das ist derzeit unser System. Aber ich glaube, dass es nochmals reformiert wird. Dann wird es hoffentlich noch besser.
Wir haben nach wie vor ein gesellschaftliches Umfeld, das es uns Frauen schwer macht, sagt die 32-jährige Sakuko. Die mittlere der 3 Schwestern aus Kyoto arbeitet im Geschäft ihrer Eltern mit. Angesichts der Probleme, die ihr Ehemann Takashi gerade in seiner Firma hat, ist auch für sie eine Familiengründung derzeit nicht vorstellbar.
Ich höre von meinen berufstätigen Freundinnen, die Kinder haben, dass sie kaum Hilfe in Anspruch nehmen können. Und wenn, dann kostet diese enorm viel Geld. Es dürfte auch sehr schwer sein, einen Platz in einer Kindertagesstätte zu bekommen. Und wenn, dann sind sie sehr teuer.
Japans Frauen hätten es weit gebracht und viel erreicht, meint die Soziologin Sawako Shirahase von der Universität Tokio. Vor allem die Generation der 30- bis 35-Jährigen ist überdurchschnittlich gut ausgebildet. Mehr als 42% haben mindestens einen höheren Schulabschluss. Trotzdem bestünden zahlreiche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, die es den Frauen nicht leicht machten, sagt Sawako Shirahase. Japans Frauen verdienen im Schnitt um rund 40% weniger als die Männer.
Viele junge, gut ausgebildete Frauen halten an einem konventionellen Lebensstil fest. Sobald sie heiraten, müssen sie sich um die Kinder kümmern, den Arbeitsmarkt verlassen und können ihre Karriere nicht mehr weiterverfolgen, auch wenn sie Hochschulabsolventinnen sind. Einer der Gründe für diese anhaltende Ungleichheit sind die großen geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den Löhnen. Auch die Zahl der Frauen in Führungspositionen in Japan ist nach wie vor sehr niedrig. Die Karrierechancen für Frauen sind sehr gering, ungeachtet dessen, wie gut ausgebildet sie sind. Auch in den Haushalten ist die traditionelle Arbeitsaufteilung aufrecht. Sich um die Kinder und die Familie zu kümmern, gehört weiterhin zur weiblichen Rolle. Diese unflexible sozioökonomische Struktur hindert sie daran, eine eigene Karriere zu verfolgen.
So, this kind of inflexible way of, you know, socio-economic structure prevent them from developing.
Die meisten der jungen Frauen, die sich im Beruf verwirklichen wollen, bleiben daher ledig. Wie die 35-jährige Mihoko, die die Karriereleiter an ihrer Universität in Kobe hochklettert. Einen Partner, mit dem sie Beruf und Familie vereinbaren könnte, hat auch sie noch nicht gefunden.
Ich würde schon ganz gerne heiraten und Kinder haben. Aber andererseits ist es auch okay für mich, nicht zu heiraten. Ich finde es nicht unbedingt notwendig. Da ist noch einiges, was ich beruflich machen kann und möchte und was ich noch erreichen möchte. Mit jemandem zusammen zu leben, wäre vielleicht sogar besser als zu heiraten. Eine wirkliche Partnerschaft zu haben, fände ich gut.
Lässt sich auf dem Land die Vereinbarung von Beruf und Familie für junge Menschen leichter realisieren? Unter den ländlichen Regionen Japans, die unter Abwanderung und Überalterung leiden, hat jedenfalls ein regelrechter Wettbewerb um mehr Binnenzuwanderung eingesetzt. In Events und Kampagnen werden die Attraktionen der Orte hervorgehoben. Finanzielle Anreize sollen die Jungen aufs Land locken oder zurückbringen. Denn schon seit Jahren gibt es in Japan den Trend der Landflucht. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wirkt sich die Landflucht immer dramatischer auf die Situation in den ländlichen Regionen aus. Es komme zu einer regelrechten Entvölkerung von Landgemeinden, erzählt der Geograf Yoshitaka Ishikawa von der Universität Kyoto.
Nach dem Gymnasium, vor dem Eintritt in die Universität, ziehen die Jugendlichen vom Land weg und gehen in die großen Städte, vorzugsweise nach Tokio. In der Regel kommen sie nicht mehr zurück, weil es in den Regionen keine Arbeit für sie gibt. Diese innerjapanische Migration bedeutet, dass in den ländlichen Regionen so gut wie keine Jugendlichen mehr leben, sondern nur mehr alte Leute.
Besonders betroffen sind Japans nördlichste Insel Hokkaido, die Präfektur Tohoku im Norden, der Süden der Inseln Kyushu und Shikoku sowie Japans südlichste Insel Okinawa. Regionen an der Peripherie Japans, denen es wirtschaftlich schon bisher bei weitem schlechter ging als dem Rest des Landes. Viele der abgelegenen und schlecht erschlossenen Dörfer verkreisen. Die ländlichen Regionen werben nun bei potenziellen Zuwanderern damit, dass das Leben am Land billiger ist als in der Großstadt, wo sich viele junge Leute keine eigene Wohnung mehr leisten können. Angesprochen sind freilich nur Inländer, denn Zuzug von Ausländern gibt es in Japan so gut wie nicht.
Okayama-ken Nishiawakura-son. 中国山地の山あいにある人口およそ 1600人 の村 です.
Längst nimmt sich auch das staatliche japanische Fernsehen NHK der verlorenen Generation der 35-Jährigen an. Im Zentrum eines von mehreren Beiträgen steht der kleine Ort Nishiawakura in der mitteljapanischen Präfektur Okayama. Der Ort hat 1600 Einwohner und liegt in den Bergen. Nach und nach sind die Jugendlichen auch von dort weggezogen. Mit finanziellen Anreizen wirbt Nishiawakura um junge Paare, damit sich diese hier ansiedeln und im Ort wieder frisches Leben einhauchen. Nishiawakura hat einen holzverarbeitenden Betrieb auf die Beine gestellt, in dem es Arbeit gibt. Leben, Wohnen und Kinderbetreuung werden von der Gemeinde gefördert. Rund 2 Dutzend junge Menschen um die 30 sind bereits hierher übersiedelt. Ein leerstehendes riesiges Bauernhaus ist für rund 170 Franken pro Monat zu mieten. Ein Bruchteil dessen, was für eine Einzimmerwohnung in einer großen Stadt bezahlt werden muss. Regionalexperte Yoshitaka Ishikawa ist jedoch skeptisch, ob die verlorene Generation tatsächlich in den verkreisten Dörfern ein neues Leben beginnen wird. Die Frage sei, wie lange die anfängliche Euphorie der neu zugezogenen über das Landleben anhalten werde.
Ich stamme selbst aus einem Dorf und habe das traditionelle Leben von klein auf miterlebt. Wie ist das aber für die, die in Tokio aufgewachsen sind und dann plötzlich in einem kleinen Dorf leben sollen? Anfangs denken sie wahrscheinlich, ist es hier wunderbar. Kein Lärm, die Freundlichkeit der Dorfbewohner, keine hohen Mieten. All das finden sie zunächst sicherlich sehr gut. Aber wenn sie dann 2, 3 Jahre hier leben, umgeben nur von alten Menschen, dann stellen sie irgendwann fest, dass sie selbst auf keine fremde Hilfe zurückgreifen können und niemand da ist, der sie unterstützen könnte. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit für ziemlich gering, dass viele Leute für immer aufs Land ziehen.
Der große Trend geht nach wie vor in die andere Richtung. Die Mehrheit der jungen Leute zieht es nach wie vor in die großen Städte, wo sie sich bessere berufliche Chancen erhoffen. Wie die 20-jährige Tomoko. Tomoko stammt aus Tohoku, einer der Absiedelungsregionen im Norden der japanischen Hauptinsel. Nach der Oberschule fand sie keine fixe Anstellung. 2 Jahre lang jobbte sie für einen Stundenlohn von etwa 6 Franken in einer Kneipe.
Natürlich spüre ich die Unsicherheit. Ich selbst habe nach der Oberschule keine Anstellung gefunden, sondern nur Gelegenheitsjobs. Viele meiner Freunde mussten nach der Schule arbeiten gehen, weil sie, so wie ich, aus Familien kommen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Ich habe 2 Jahre lang in einer Kneipe gejobbt für einen sehr niedrigen Stundenlohn. Die Arbeitszeit war oft bis 2 Uhr früh, Überstunden mussten gemacht werden. Wir haben alle gearbeitet wie verrückt. Viele müssen mit 25 noch derartige prekäre Jobs machen, ohne Vertrag, ohne Arbeitslosen oder sonstige Versicherung. Viele haben mehrere Jobs.
Double-Job とかしてる人が本当にたくさんいて。
Mittlerweile spricht man in Japan bereits von einer zweiten verlorenen Generation. Jungen Menschen um die 20, die im neoliberalen Japan von heute schon gar keine festen Anstellungen mehr finden. Auch Tomokos 23-jährige Studienkollegin Shiori Matsumoto gehört zur zweiten verlorenen Generation.
Viele meiner Freunde haben keine feste Anstellung, sondern nur Zeitverträge oder arbeiten als Leiharbeiter. Außerdem kommt es häufig auch in den Firmen dazu, dass zugesagt ist, dann wieder rückgängig gemacht wird. Zuerst ist man auf der Universität diesem enormen Wettbewerb ausgesetzt und dann in der Firma. Jegliche Solidarität wird zertrümmert. Es findet eine totale Vereinzelung statt. Alle finden das schrecklich, wissen aber nicht, was sie dagegen tun können. Die wenigsten vertrauen darauf, durch Wahlen etwas verändern zu können. Die Wahlbeteiligung sinkt ja auch ständig. Auf diese Situation wollen wir aufmerksam machen.
Die Generation von Tomoko und Shiori gilt als überaus unpolitisch und an gesellschaftlichem Vorgehen nicht interessiert. Tomoko und Shiori hingegen wollen sich nicht mit den gesellschaftlichen und ökonomischen Gegebenheiten abfinden. Sie haben sich einer kleinen, radikalen Studentenbewegung an der Hosei-Universität in Tokio angeschlossen und kämpfen mit dieser für Meinungsfreiheit und gegen das neoliberale System. Denn dieses hat längst auch an den japanischen Universitäten Einzug gehalten und wird vehement verteidigt, sagt der Japanologe Roland Domenik vom Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien.
Sehr viele Universitäten sind natürlich Teil dieses neoliberalen Systems. Also da geht es darum, möglichst effizient Studierende in kurzer Zeit durchzulotsen. Da sehen sich viele Universitätsverwaltungen, glaube ich, einer Meinung mit der Politik oder anderen Entscheidungsträgern, dass man hier möglichst keinen Protest zulassen möchte.
Je nach Ort und Studienrichtung kostet ein Universitätsstudium in Japan zwischen 12.000 und 50.000 Franken pro Jahr. Viele Studenten oder ihre Eltern müssen für die Studiengebühren einen Kredit aufnehmen und fragen sich, wie sie diesen angesichts der unsicheren Perspektiven je wieder zurückzahlen können.
Studieren in Japan ist nicht unbedingt billig. Allerdings wurde es und wird es heute noch gesehen als doch eine Möglichkeit, den Kindern, also von den Eltern vor allem gesehen, als eine Möglichkeit, den eigenen Kindern einen Startvorteil für den späteren Beruf zu gewähren. Und das sind Investitionen, die sehr früh geplant werden. In sehr vielen Familien beginnt man sozusagen schon zu sparen für die zunächst Schulausbildung, aber dann auch die Universitätsausbildung, sobald das Kind geboren ist. Natürlich mit der Verschlechterung der finanziellen Lage der Eltern sind diese langfristigen Pläne zunehmend gefährdet.
Noch vor einigen Jahren galt ein Studienabschluss einer renommierten Universität als Eintrittskarte in eine gute Firma. Heute trifft das nicht mehr zu. Nach einer Untersuchung des Studentenverbandes Sengakuren finden mehr als 25% der Universitätsabsolventen überhaupt keinen Job.
Was man sieht, ist eine sehr starke Zunahme auch der prekären Arbeitsverhältnisse. Und da sind Universitätsabsolventen heute genauso betroffen wie andere junge Menschen, die dann entweder Studienabbrecher sind oder überhaupt keine höhere Bildung haben. Es ist sicher nicht mehr eine Garantie für einen sicheren Arbeitsplatz.
Und so werden immer öfter Stimmen laut, die sich fragen, ob es sich Japan angesichts seiner alternden und schrumpfenden Bevölkerung leisten kann, eine weitere Generation junger Menschen von stabilen Beschäftigungsverhältnissen und damit von jeglichen Zukunftsperspektiven auszuschließen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.